Einen schönen guten Abend und ein herzliches Shalom. Oh, das geht nicht, wir müssen das üben. Nochmal, ein herzliches Shalom.
Shalom.
Ich gehe davon aus, dass die meisten davon wissen, was dieses Wort bedeutet. Wenn nicht, dann werde ich in meinem Vortrag heute das erklären. Andi, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ich bin nicht mehr Gemeindeleiter. Also unsere Gemeinde hat mit einer anderen messianischen Gemeinde fusioniert. Deswegen bin ich ein ganz normaler Mitglied der Gemeinde. Du hast mich als Gemeindeleiter vorgestellt. Heute bin ich nicht mehr. Als Andreas meine Biografie hier ein bisschen vor den Augen gestellt hat, kam ich mir vor wie auf meine eigene Beerdigung. Ja, so ungefähr die Daten. Geboren, gelernt, geheiratet und dann, es fällt ja nur auferstanden im Jahr so und so. Das wäre nicht schlecht, oder? Ja, vielleicht dazu ganz kurz noch. Ich bin seit 1994 unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel. Ich weiß, dass EDI, Evangeliumsdienst, für die meisten von euch ein Begriff ist, aber ich wage mich trotzdem zu fragen, können Sie mir ein Zeichen geben, wer von euch bekommt diesen Freundesbrief? Geben Sie mir ein kurzes Zeichen. Aha, doch. Also ich muss, Dankeschön, ich muss eine kurze Werbung machen jetzt. Anders geht's nicht. Wenn ich Evangeliumsdienst mit zwei, drei Begriffen beschreiben würde, würde ich drei Stichworte nennen. Nummer eins, Evangelisation. Wir bringen das Evangelium dem jüdischen Volk in Israel, aber auch außerhalb Israel, in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, in Deutschland auch. Und vielleicht muss man betonen, wir machen keine Christen aus Juden. Wir bringen Juden ihren jüdischen Messias nah. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den Unterschied jetzt spüren. Wenn nicht, dann können Sie mich später nachfragen. Stichwort Nummer zwei, ein schönes arabisches Wort, Musalaha. Spricht jemand Arabisch unter uns? Nein. Musalaha bedeutet Versöhnung. Es geht um eine Versöhnungsarbeit zwischen Jesusgläubigen Juden und Jesusgläubigen Arabern. Im Angesicht dessen, was heute in arabischen Ländern los ist, diese Arbeit ist nicht zu überschätzen. Es ist wirklich ganz besonders, wenn die arabischen Araber, die ehemaligen Moslems, die Judenhasser sind, auf einmal mit messianischen Juden zusammenkommen und eine Versöhnung erleben. Da geht eine ungeheure Power, eine Kraft aus dieser Gemeinschaft aus. Stichwort Nummer drei, das ist Dienst an Christen, das ist mein Part. Ich gehe sehr oft in die christliche Gemeinden und Kirchen mit einem Auftrag, meinen christlichen Geschwistern über die hebräische Wurzeln eures Glaubens zu lehren. Und ich habe für euch einen Infotisch dort aufgebaut. Auf diesem Tisch liegen alle Informationen, was EDI betrifft. Die sind alle kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das mitnehmen, vielleicht ein paar Exemplaren. Wenn das meiste von diesem Tisch verschwindet, dann bin ich auch froh. Nicht, weil ich das Makulatur nenne oder dass ich das nicht brauche. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin mich interessiert, dass diese Information unter den Menschen kommt. Ich stelle immer wieder fest in meinen Reisen, in den Besuchen, in den Kirchen und Gemeinden, dass viele Christen eine total falsche Vorstellung über Israel, über die messianische Juden haben. Und dafür sind die Informationen da. Auch liegt an diesem Tisch einige Dinge, die etwas kosten. Das ist ein Israel-Kalender 2016. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon Israel-Kalender für sich besorgt haben. Oder ein anderes Kalender für 2016. Aber wenn Sie das nicht gemacht haben, können Sie gerne bei mir das kaufen. Da gibt es auch, das muss ich eigentlich nicht sagen, weil ich nur ein Exemplar davon habe, aber sage ich trotzdem. Ein DVD von dem offenen Shabbat-Gottesdienst während des Kirchentages. Ich weiß nicht, ob viele von euch das mitgekriegt haben, wie man mit uns umgegangen war am Kirchentag, dass wir als messianischen Juden alle ausgeladen waren. Viele von euch haben dafür gebetet. Und als die messianische Gemeinde in Stuttgart zusammenkamen, wir haben gedacht, ja, Christentag will uns nicht einladen, dann laden wir Kirchentag zu uns ein. Und haben wir gemacht und wir haben einen Gottesdienst, offenen Gottesdienst gemacht. War jemand von euch dabei? Oh, die viele von euch, sehr schön. Das freut mich sehr. Also auf jeden Fall, das ist die einzige Aufnahme von diesem Gottesdienst. Ich habe mehrere Exemplare im Büro, aber ich habe dummerweise nur ein Exemplar mitgebracht. Und zum Schluss ist ein Buch von mir mit dem Titel Den Juden zuerst. Das ist kein Roman, das ist ein theologisches Buch mit vielen Fußnoten. Und es geht um die 2000-jährige Geschichte zwischen Juden und Christen. Mit allem Plus und Minus, wie das Evangelium dem jüdischen Volk gebracht wurde. Wenn nach dem Vortrag heute eine oder der andere von euch sagt, ich möchte gerne etwas mehr über diese Arbeit erfahren, dafür ist diese Namensliste dort auf dem Tisch, können Sie gerne Ihre Namen und Adressen dort eintragen. Es gibt mehrere Optionen, was man bekommen kann. Ist alles kostenlos, können Sie gerne machen. So, Werbung Schluss. Wir kommen zum Thema. Ich habe letzte Woche ein neues deutsches Begriff gelernt. Ein Wort, das mir früher unbekannt war, jetzt möchte ich nicht mich, ich möchte mich nicht versprechen, deswegen suche ich. Das heißt Parament. Wissen alle, was ein Parament ist? Also die Kirchenleute müssen das wissen. Ja? Ich habe einen Vortrag gehalten letzte Woche in einer Kirche und dort hängte ein schönes Tuch da vorne, vor dem Altar. Gerade diesen Tuch heißt Parament. Das ist ein lateinischer Begriff, es gibt eine Erklärung, was das bedeutet. Aber ich möchte Ihnen diesen Parament zeigen. Fällt euch etwas auf? Nicht. Als ich diesen Parament gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine lebendige Predigt. Und zwar eine jüdische Predigt. Sehen Sie den Stern an. Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Stern über Bethlehem während Jesu Geburt war sechssternig. Weil es ein jüdischer Stern war. Und außerdem die Farbe. Ist das ein Zufall, dass die Farbe gelb ist? Das ist der gelbe Stern, mit dem zur Zeit des Nationalsozialismus Juden gebrandmarkt wurden. Und diesen Stern hängt dort in der Kirche. Ich habe die Menschen gefragt, ob sie das mir entziffern können. Und sie haben gesagt, wir schauen diesen Stern schon seit Jahrzehnten an. Und wir haben nie gemerkt, dass es sechssternig ist und gelb ist. Verstehen Sie? Ich gehe sehr oft in den Kirchen und manchmal mache ich einen bösen Witz, wenn ich predige. Da sitzen normalerweise die Konfirmanten irgendwo in einer Reihe zusammen, halb im Schlaf. Und ich frage die Konfirmanten, schauen Sie bitte das Kreuz an. Über das Kreuz stehen vier Buchstaben. I-N-R-I. Was bedeuten diese Buchstaben? Und da wird es peinlich. Da wird es peinlich. Keine Antwort. Also ich gehe nicht so weit, dass ich die Erwachsenen frage, aber ich bin überzeugt, dass die Erwachsenen das auch nicht wissen. Nicht alle. Nicht alle. Sehr wenige. Sehr wenige Menschen wissen, dass sie einen Juden anbeten. Das müssen sie verstehen und akzeptieren. Yeshua HaNotzri HaMelech HaYehudim auf Hebräisch, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ich sage, warum betone ich das? Vielleicht überbetone ich manchmal, weil meine Meinung nach ist, Jesus wurde als Gottes Sohn und als König der Juden gekreuzigt. Als Gottes Sohn ist Jesus schon seit langem präsent in unseren Kirchen und Gemeinden. Aber als König der Juden noch lange nicht. Das müssen wir zuerst begreifen und akzeptieren, dass er immer noch ein König der Juden ist. Wann haben Sie zum letzten Mal mit einem Juden gesprochen? Kennen Sie keinen? Haben Sie heute einmal gebetet? Dann haben Sie doch mit einem Juden gesprochen, oder? Sehen Sie, das ist für uns unbegreiflich. Wann haben Sie zum letzten Mal ein jüdisches Buch gelesen? Jetzt kommen Sie auf den Gedanken, ja? Wir müssen immer wieder daran denken, dass es ein jüdisches Produkt ist. Die Bibel und Messias auch. Messias, der uns jüdisches Volk gegeben hat. Deswegen ist das Thema auch heute Jesus, der Jude, habe ich hier nicht geschrieben, aber das wissen wir, Jesus, der Jude, ist die Hoffnung für unser Leben. Einer der führenden geistlichen Leiter wurde gefragt, was sind die wichtigsten Merkmale geistlicher Reife? Seine Antwort war, stellen Sie sich zwei Fragen. Wie schnell sind Sie entmutigt und wie schnell sind Sie enttäuscht? Nochmal, wie schnell sind Sie enttäuscht und wie schnell sind Sie entmutigt? Daran können wir messen, wo wir auf der geistlichen Skala stehen. Ich merke selber, dass ich schnell oder wie schnell mich die Umstände aus der Bahn werfen können. Ich denke zurück an eine Evangelisation vor etlichen Jahren in Köln. Eine Gemeinde hat eine Evangelisation gemacht und sie haben mich eingeladen als Prediger, weil sie wussten, dass bei dieser Evangelisation sehr viele jüdische Menschen sind. Also wenn ich höre, dass die Juden kommen und über Jesus etwas hören wollen, dann schlägt mein Herz so. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten vor diesem Termin angefangen, mich so sorgfältig zu vorbereiten. Ich habe eine wunderbare Power-Präsentation zusammengestellt. Dann habe ich ein Mädchen angerufen aus meiner Jugendfreizeit, ein 17-jähriges Mädchen, das zum Glauben bei dieser Freizeit kam, dass sie dort ein feuriges Zeugnis erzählen soll. Und schließlich habe ich ein jüdisches Lobpreisteam arrangiert für diesen Abend. Alles war sorgfältig vorbereitet. Am Tag der Predigt reise ich nach Köln. Um 2 Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung stelle ich fest, der Beamer ist kaputt gegangen. Das war ungefähr vor 7, 10 Jahren. Damals waren die Beamer nicht so häufig schnell zu kriegen, irgendwo auszuleihen oder sowas. Also meine Power-Präsentation könnte man schon vergessen. Dann bekomme ich einen Anruf, dass die Lobpreisgruppe mit ihrem Minibus irgendwo in einem Stau steht, 200 Kilometer vor Köln, und sie können nicht rechtzeitig ankommen. Und der dritte Schlag war, 20 Minuten vor Beginn der Gottesdienst kommt das Mädchen mit den zitternden Händen auf mich zu und sagt, ich habe Angst, ich sage nichts. Ich wusste nicht überhaupt, was sollte ich tun. Ich ging in ein Nebenzimmer und ich ging auf die Knie und ich habe gesagt, Herr, ich bin ein totaler Versager. Ich bin enttäuscht, ich bin entmutigt, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und dann ging ich enttäuscht und entmutigt zurück auf die Kanzel und predigte das Evangelium. Nach dem Gottesdienst kamen 7 jüdische Menschen zum Glauben an Jesus. Ich war auf dem Häuschen. Da ging ich nach dem Gottesdienst ausgepowert zurück auf diese Stelle, wo ich gebetet habe. Und ich habe gesagt, Gott, vergib mir bitte meine Enttäuschung. Das war definitiv nicht mein Verdienst, dass die Menschen zum Glauben gekommen sind. Es fehlte an Vertrauen. Wir haben in der Bibel auch viele Beispiele davon, dass Menschen, sogar sehr heilige Menschen, enttäuscht und entmutigt werden. Im Johannes 11 lesen wir von der großen Resignation von Martha, eine Frau, die zum engen Kreis der Nachfolger Jesu gehörte. Als ihr Bruder noch krank war, erwartete sie ganz fest, dass Jesus kommen und ihn heilen werde. Aber Jesus ist nicht gekommen. Und deshalb sagt Martha zu Jesus ganz enttäuscht, Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Oder denken Sie bitte an den Palmsonntag. Jesus kommt nach Jerusalem. Tausende Menschen sind in eine religiöse Begeisterung. Unser Messias ist da. Er kann Wunder tun. Er kann die verhassten Römer vertreiben und das Reich Gottes in Israel aufrichten. Und dann passiert nichts. Jesus wird verhaftet und keiner macht einen Mucks auf. Die Begeisterung löst sich einfach im Nu auf. Die Enttäuschung ist da. Gott hat nichts getan. Und ich bin mir sicher, das steht zwar nicht in den Evangelien, dass viele von denen, die am Palmsonntag Hosianna gerufen haben, am nächsten Tag kreuzige ihn schrien. Enttäuschung und Entmutigung sind sehr gefährlich. Besonders, wenn eine Menschenmenge enttäuscht wird. Adolf Hitler hat diese Enttäuschung sehr gut genutzt, um die Macht zu ergreifen. Im Grunde genommen, das ist ja eine alte heidnische Prinzip. Wenn wir etwas investieren, dann wollen wir unbedingt etwas dafür bekommen. Aus diesem Grund brachten die Heiden ihren Götzen die Opfer. Ist das nicht auch oft der Maßstab für unser geistliches Leben? Wir meinen, wir sind gute Christen. Wir gehen jeden Sonntag in die Gemeinde. Wir geben im besten Fall der Zehnte an die Gemeinde oder zahlen Kirchensteuer und engagieren uns bei dem Dekorationsteam oder singen im Chor. Von sich aus, das sind die wirklich gute und wunderbare Dinge. Aber meinen wir nicht, das ist schon genug, um als Minimum von Gott als Gegenleistung ein gescheites Leben zu bekommen? Meinen wir nicht so oft. Und wehe, wenn Gott sich anders verhält, als wir denken. Ich glaube, der Grund für diese Fehlerwartungen ist Mangel an Liebe und Hoffnung. Liebe und Hoffnung. Wir müssen diesem heidnischen Denken Ade sagen. Es gibt nämlich keinen automatischen Gott, der unsere Wünsche erfüllt. Wir müssen lernen zu hoffen und zu vertrauen. Egal, ob unsere Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht. Und dafür gibt uns einen Mensch wirklich einen guten Rat. Ich nenne diesen Menschen bei seinem jüdischen Namen. Ein Rabbiner mit dem Namen Shaul. Kennen Sie den? Nein. Der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus. Und so möchte ich gerne dem Paulus hier in der nächsten Zeit folgen und lade euch mit mir zusammen, seine Aussagen im Römer Kapitel 5 durch die jüdische Brille lesen. Römer 5, Vers 1. Er schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Shalom. Wir haben heute schon gesprochen, was Shalom ist. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Normalerweise verstehen wir westlich geprägte Menschen Frieden als einen Zustand, wenn es keinen Krieg gibt. Nicht wahr? Kürzlich sprach ich in meiner Gemeinde mit einem Mann und er sagte mir, endlich habe ich Frieden mit meiner Schwiegermutter. Wissen Sie, was das in seinem Kontext bedeutete? Wir schmeißen keine Steine aufeinander. So meinte er Frieden. Ja? Nicht so der hebräische Begriff Shalom. Shalom bedeutet nicht nur einfach Frieden, sondern Integrität. Ganzheit, Heilsein, Versöhnung sein mit Gott. Das ist der Begriff Shalom. In diesem Vers, das wir lesen, ist eher eine Ermahnung oder noch besser eine Aufforderung. Lasst uns in diesem Shalom Gottes bleiben, denn, Vers 2, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Meine Lieben, wie ich schon gesagt habe, ich bin oft in den Gemeinden und Kirchen unterwegs. Und wenn ich manchmal Christen höre, was sie über die zukünftige Welt bzw. dem Leben nach dem Tod denken, dann ist es mir peinlich. Ehrlich gesagt, wirklich peinlich. Manche wissen schon ganz genau, wie alles dort aussehen wird. Welche Lieder wir dort singen, welche Ämter von wem ausgeführt werden und mit welchen Worten Petrus uns am Himmelstor begrüßen wird. Freunde, wir haben keine Ahnung, ich sage es nochmal, wir haben keine Ahnung von der überwältigenden Dimension des Himmels. Wir können uns nur das einfach nicht vorstellen. Eins kann ich Ihnen sagen, wir werden alle überrascht werden. Das kann ich Ihnen versprechen. Und noch was. Wir westliche Menschen sind vom individualistischen Denken geprägt. Was meine ich? Wir sagen immer, mein Heil, meine Zukunft, meine Erlösung, nicht so im hebräischen Denken. Paulus schreibt immer, sehen Sie, Plural, immer wir. Wir, das ist ein Teil des Ganzen. Der hebräische Begriff Olam Haba, der zukünftige Welt, so heißt es auf Hebräisch, ja, der zukünftige, der kommende Welt bricht hervor und die Herrlichkeit Gottes umfasst nicht nur dich und mich allein, individualistisches Denken, ja, sondern die ganze Natur, die ganze Universum wird von dieser Herrlichkeit Gottes durchgedrungen. Es ist wichtig, sich als Teil des Ganzen zu verstehen. Als Teil des Volkes, als Teil der Schöpfung. Das Ergebnis des individualistischen Denkens ist ein totales Versagen der Christen in Frage der Politik und Umweltbewusstsein. Wir sind zwar die Krone der Schöpfung, aber immer noch ein Teil von ihr. Und hier in diesem Vers kommt Paulus zu dieser gewaltigen Aussage. Wir haben Zugang zu dieser Gnade. Ich glaube, während er diese Worte schreibt, denkt er an den Tempel. Tempel und der zerrissene Vorhang. Wissen Sie, wie dick war der Vorhang da zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten? Ungefähr so. 12 Zentimeter. Der wurde zerrissen. Vom oben, nicht vom unten. Das steht in den Evangelien geschrieben. Deswegen konnte es keine menschliche Tat sein. Das ist der Zugang zu diesem Potenzial Gottes, zu der Offenbarung Gottes. Er schreibt, wir haben Zugang zu dieser Gnade. Jesus ist die einzige rechtmäßige Tür zu Gottes Gnade. Und wir, Juden und Nichtjuden, sagt Paulus, haben durch unseren Glauben, durch an den gekreuzigten und auferstandenen Zugang zu dieser Gnade. Aber das ist noch nicht alles. Nicht alles. Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, jetzt kommt, der Bedrängnisse. Das ist das, was wir nicht mögen, oder? Wer will freiwillig Bedrängnis bekommen in seinem Leben? Paulus sagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Warum? Aus welchem Grund? Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Paulus war durch und durch Jude. So wie Jesus auch. Sein jüdisches Denken, und wenn wir sein jüdisches Denken nicht berücksichtigen, können wir diese Ausführungen nicht richtig verstehen. Es ist so offensichtlich, dass Paulus in diesen Versen uns eine Sinuskurve vor Augen malt. Gibt es sowas auf Deutsch? Sinuskurve, ja? Versteht man diesen Begriff? Also einfach eine Sinuskurve. Eine Sinuskurve, das ist eine grafische Darstellung des jüdischen Lebens. Wenn man die jüdische Geschichte weiß, dann weiß man ganz genau, um was es geht. Am Sabbat, ist jeder Jude ein König. Und am nächsten Tag kämpft er ganz verzweifelt um seine Existenz. Bis zum nächsten Sabbat. Zum nächsten Sabbat, ja. Und so, im Vers 2, rühmen uns die Herrlichkeit, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und im nächsten Satz sind wir wo? Schon im Bedrängnis. Aber wir rühmen uns immer noch. Die römischen Nachfolger Jesu, Juden und Nichtjuden, wussten sehr gut, was Bedrängnis ist. Sie wurden verfolgt, verjagt, verbrannt und vertrieben. Und hier haben wir moderne Christen ein Problem. Kennen Sie das Problem? Nicht? Wir genießen ein bequemes Christentum. Wir werden kaum für unseren Glauben verfolgt. Wir leiden wegen anderer Probleme, wenn wir keine Beförderung in unserer Firma haben, wenn wir in den ersten 3 Minuten beim Marktkauf keinen Parkplatz bekommen haben. Das sind unsere Leiden. Das ist unser Bedrängnis. Die Menschen, denen Paulus schrieb, litten ganz realistisch. Aber ich denke, es gibt auch innerliche Bedrängnis. Es gibt das Leiden unserer Seele. Leiden wir nicht, wenn unser Gebet lange Zeit nicht erhört wird oder ohne Antwort bleibt? Seit Jahren betete ich für die Errettung eines geliebten Menschen. Er ist gestorben, ohne Jesus in sein Herz aufzunehmen. Leidet mein Glaube nicht darunter? Und dieses Leiden, schreibt Paulus. Können wir rühmen? Yes, we can. Ja. Warum? Warum? Weil das Bedrängnis Geduld bringt. Wie oft sagen wir unseren Kindern, du musst geduldig sein. Du musst Geduld lernen. Wir brauchen Geduld überall. Im Straßenverkehr, beim Zahnarzt oder wenn wir in einer Schlange an der Kasse stehen müssen. Das Wort Geduld, meine Lieben, müssen wir etwas tiefer verstehen. Hier an dieser Stelle steht im griechischen Original das Wort Hypomone. Das ist ein griechisches Wort für Geduld, Hypomone. Und Hypomone, wenn man das aufklärt, so entziffert im Wörterbuch, bedeutet fest bleiben um jeden Preis. Geben Sie zu, das ist etwas mehr als beim Zahnarzt oder in einer Schlange. Ja? Fest bleiben um jeden Preis trotz der Umstände. Das heißt, dass die Bedrängnis mich nicht aus dem Bann wirft, sondern Stabilität, Hypomone in mir bewirkt. Geduld ist nicht populär. Geduld wird heutzutage als Schwäche angesehen. Warum sollen wir uns dulden, wenn uns jemand krumm kommt? Es ist wichtig, sich zu verteidigen, zurückzuschlagen. Sogar große Menschen können ungeduldig sein. Ich denke an Mose, als er den Felsen geschlagen hat. Was bringt es uns, wenn wir so Geduld üben? Die Bibel lehrt uns, dass eine Eigenschaft wie Geduld einen goldenen Charakter hat. Vers 4. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Im griechischen Urtext an dieser Stelle steht auch ein ganz interessantes Wort, Phökumä. Das hat mehr Bedeutung von Probe oder Prüfung. Im Grunde genommen geht es hier um einen geprüften Charakter. Das ist, wenn ich von ganzem Herzen sagen kann, trotz manchem Leiden in meinem Leben, trotz Bedrängnissen, in der ich mich ab und zu immer wieder finde, kann ich mit Paulus sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, wegen hohe Tiefe, Gegenwärtiges, Zukünftiges, mit Tränen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das heißt, mein Glauben steht auf einem festen Fundament und das ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Schöne weihnachtliche Botschaft, nicht wahr? Das wolltest du haben. Dieser geprüfte Glaube, meine Lieben, bringt auch Hoffnung. Wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann wächst auch mein Vertrauen zu Gott. Und erst dann kommt die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die auf eine Gewissheit ruht. Viele verstehen unter Hoffnung etwas anderes. Ich kenne viele Menschen, dass die Hoffnung anders definieren. Sie hoffen, dass sie immer gesund bleiben. Kennen Sie diese Leute? Also ich habe viele solche getroffen. Sie hoffen, dass ihr Bankkonto ihnen eine Sicherheit gibt. Manche hoffen, dass sie in den Himmel kommen, weil sie nur gute Menschen sind und die Gottesdienste besuchen. Und deswegen brauchen sie nicht unbedingt ihr Leben Jesus anvertrauen. Solche Hoffnungen haben keine Grundlage. Ich habe 17 Jahre lang die Jugendfreizeiten geleitet. Und einmal nach der Freizeit rief mich ein 16-jähriges Mädchen und hat mir gesagt, dass sie ist verliebt, das ist normal für ein Mädchen, ja, dass sie verliebt ist, und dass sie mit ihrem Geliebten zusammenzieht. Sie haben das getan, ich habe sie abgeraten, aber sie hatten auf mich nicht zugehört. Sie haben das getan und sie leben zusammen, sie führen hundertprozentig ein Familienleben, ohne verheiratet zu sein. Kein Wunder in unseren Tagen, wir haben so viele andere Dinge. Ja? Und mich hat es berührt, das offene Gespräch mit diesem Mädchen. In diesem Gespräch sagte sie mir, sie sagte, ich hoffe, dass er mich irgendwann heiratet. So hat sie mir gesagt, ja. Ihre Hoffnung ist auf einem leeren Versprechen aufgebaut und höchstwahrscheinlich wird sie sich nie erfüllen, weil der junge Mann schon alles von ihr bekommen hat, was er wollte. Weil warum soll er und wozu soll er sich noch rechtmäßig an sie binden? Hier ist etwas anderes. Hier ist etwas anderes, was uns Paulus schreibt. Hier haben wir eine andere Art Hoffnung. Wir hoffen, weil wir wissen, wer unser Hoffnungsträger ist. Das ist die biblische Hoffnung. Das Grab ist leer. Von solcher Hoffnung wird sogar die Angst vom Tod weichen. Und diese Hoffnung lässt nicht zuschande werden. Diese Hoffnung wird uns nie enttäuschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Sie mit den ungläubigen Menschen im Gespräch sind, über den Glauben. Mir passiert das immer wieder. Ich bin Evangelist von meiner Natur und ich spreche sehr oft mit ungläubigen Menschen über Gott, Jesus und das Leben. Und wie oft, wenn wir so machen, wie oft hören wir, was? Ihr glaubt an die Auferstehung. Ihr glaubt, dass Gottes Wort wahr ist. Das ist schon längst überholt. Haben Sie sowas gehört? Also ich habe es in der letzten Zeit sehr oft gehört. Genießt das Leben. Nach dem Tod gibt es nichts mehr. Nein, nein. Jesus ist die Hoffnung für mein und dein Leben. Das Grab ist leer und deswegen, und das ist der Höhepunkt, und das ist das Wichtigste, zu dem uns Paulus durch diese Ausführung leiten will, dieses gewichtige Denn. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist da. Die Liebe Gottes hier in unseren Herzen. Und wissen Sie, wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich immer wieder, wie jüdisch und nicht griechisch hat Paulus gedacht. Diese Worte, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, hat einen Hintergrund im Alten Testament. Wissen Sie welcher? Können Sie schon ahnen? Ezekiel, Prophet Ezekiel, wenn er spricht, auch über die neue Zeit, über die Zeit der Erneuerung, über das neue Bund, Jeremia 31, ja. Und Ezekiel, Kapitel 36, Vers 37, ich will meinen Geist in euch geben. Der Paulus gründet seine Aussagen nur auf die Aussagen von der Tora, die Aussagen vom Alten Testament, ja. Ich will meinen Geist in euch geben, spricht der Herr, und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gottes Geist in uns ist eine Garantie, dass Gott auch seine Verheißung, uns aufzuerwecken, erfüllen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich analysiere einfach mein Leben, mein Wandeln mit Gott. Ich laufe in Jesu Fußstapfen seit 23 Jahren. Das ist nicht viel, oder doch viel. Aber er hat mich noch nie enttäuscht. Das muss ich sagen. Auf der anderen Seite möchte ich gerne euch warnen. Wir alle, ich spreche von mir in der ersten Reihe, wir alle haben die Erwartungen, die nicht berechtigt sind. Jeder von uns. Wir erwarten, dass andere Menschen uns respektvoll behandeln. Stimmt's? Wir erwarten, dass unsere Gesundheit uns nie im Stich lässt. Und wir erwarten, dass die Gemeinde uns die beste geistliche Nahrung gibt. Ja, das sind unsere Erwartungen. Und ich sage Ihnen, ganz realistisch gehen wir einer Enttäuschung entgegen, wenn wir das alles erwarten. Und gerade da, in dem Moment, wenn wir nicht das bekommen, was wir so leidenschaftlich erwartet haben, wird unser Glaube geprüft. Das ist die Prüfung für unsere Glaube. Und hier, an dieser Stelle sehe ich persönlich eine Chance. Unabhängig davon, ob meine Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt werden, sage ich mit Paulus, Jesus ist die einzige Hoffnung für meinen und dein Leben. Die einzige Hoffnung. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin nicht entmutigt. Ich liebe dich, Herr. Die ganze Qualität unseres Lebens hängt von dieser Antwort ab. Das Vertrauen, das wir Gott entgegenbringen, und die Hoffnung, die wir in Jesus haben, ruhen auf Gottes Liebe zu uns. Und ich wünsche mir, und ich wünsche auch Ihnen, meine Brüder und Schwestern, dass wir alle diese lebendige Hoffnung, besonders in diesen Tagen, wo überall über das Licht, über die Hoffnung gesprochen wird, dass wir diese Hoffnung in unseren Herzen bewahren und sie auch an anderen Menschen fröhlich weitergeben. Ich weiß nicht, ob Sie auch enttäuscht werden nach meinem Vortrag. Das war mehr eine Bibelarbeit oder eine Predigt vielleicht. Aber ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Ich habe es schneller gemacht, als ich gedacht habe. Und wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Zeit für die Fragen. Ich freue mich so sehr, wenn die Menschen an mich Fragen stellen. Vielleicht nicht unbedingt über das Thema. Es gibt andere gute Themen, die auch ihre berechtigte Fragen haben. Sie können mich alles fragen über meinen Dienst, über das Dienst von Evangeliumsdienst von Israel, vielleicht über die messianischen Juden. Wo ich kompetent bin, würde ich sehr gerne Ihnen eine Antwort geben. Aber wenn einer oder der andere Fragen hat über das Inhalt von heute, kann auch gerne stellen. Bitte schön.
Vielleicht falsch, die Frage an Sie zu stellen.
Es gibt
Ich habe
keine
das
falschen Fragen.
schon öfters evangelische Pfarrer gefragt, warum die messianischen Juden beim Kirchentag nicht zu Wort kommen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe keine Antwort, die ich bekommen habe, verstanden.
Okay. Haben Sie die Frage gehört? Warum die messianischen Juden zum Kirchentag nicht eingeladen wurden oder weggeblieben sind? Ich gebe Ihnen eine ganz schlichte Antwort. Das kann jeder verstehen. Die Kirchenpolitiker in Deutschland versuchen, einen Dialog mit dem offiziellen Judentum aufzubauen. Dieses Thema Christen und Juden ist sowieso in Deutschland heikel. Egal, ob schon 70 Jahre nach dem Holocaust ist, trotzdem wird das immer heikel. Ja? Und in dieses Dialog ist aufgebaut auf eine humanistische Plattform, eine gottlose Plattform im Grunde genommen, ja, so gottlos wie die gottlose europäische Verfassung. Das heißt, es werden viele wichtigste Fragen ausgeklammert und sie kommen nicht voran. Man wird nicht über den Messias gesprochen, man wird nicht über die gemeinsames Gotteswort gesprochen in diesem Dialog. Und wir als messianischen Juden, wir sagen etwas anderes. Es gibt zwischen uns Juden und Christen viel mehr als ein Dialog. Gemäß dem Neuen Testament gibt es eine Einheit, eine Brüderschaft, eine Versöhnung in Jesus. Und das ist das Problem. Das ist das größte Problem, dass wir das behaupten. Man wird uns alles vorgeworfen, was man will, Judenmission und so weiter und so fort. Und deswegen wollen sie uns fernhalten, damit wir nicht den Dialog stören. Schauen Sie mal an. Während des letzten 2000 Jahren haben Christen gegenüber den Juden vieles Schlimmes getan. Wir denken an die Kreuzzüge, Pogromen, Zwangstaufen, Inquisition, die Ideologie von Nazis wurde auf vielen, vielen Fundament vom Luthertum aufgebaut. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist oder nicht, aber der Luther hat auf die Seite von Nazis gut gespielt, obwohl er viele Jahrhunderte vorher gelebt hat. Sie haben seine Aussage sehr gut benutzt über die Juden. Das sind die schlimmsten Dinge, die Luther geschrieben hat. Und die Mission, sogenannte Mission an die Juden, ging während dieser letzten, ich würde sagen, 2000 Jahren so. Juden müssen Christen werden. Ich habe in meinem Archiv ein Bekenntnis, ein hässliches Dokument, ein Bekenntnis, die Juden ablegen mussten, vom 13. bis 18. Jahrhundert gilt das, ja, wenn sie Christen werden. Wenn man dieses Bekenntnis liest, dann gehen einfach die Haare hoch. Da steht geschrieben, ich verzichte von allem, was meine jüdische Identität bedeutet, von meinen Verwandten, von dem Essen, von meinen Gewohnheiten, von dem Lesen des Alten Testaments. Alles muss vergessen werden. Und wenn ich das nicht halte, dann kommt der Fluch Gottes auf mich zu. So ging es den Juden, die Christen werden. Ja? Also das heißt im Grunde genommen eine totale Assimilation, oder man spricht über eine Auslöschung, die geistliche Auslöschung des jüdischen Volkes. Deswegen das Wort Judenmission klingt als Schimpfwort. Aber das machen wir eben nicht. Das machen wir eben nicht. Das ist schon längst vorbei. Wir bringen Juden den jüdischen Messias Jesu nah und fördern sie, immer noch Juden zu bleiben. In ihrer Identität. Aber das wollen die Leute nicht hören. Und ich klopfe in unterschiedlichen Türen seit letzten 5 Jahren und versuche den Menschen das beizubringen. Das ist die Idee. Haben Sie? Okay, gut. Bitte, bitte. Aber vielleicht haben Sie andere Fragen. 1 und 2, bitte.
Erleben Sie in Deutschland auch Angriffe von sehr orthodoxen Juden auf Ihre Gemeinde oder
Juden? Nein. Das war ich kam nach Deutschland vor 23 Jahren. Und als Juden wollten wir unbedingt am ersten Schabbat in die Synagoge gehen. Das ist ja ganz normal für die jüdischen Menschen. Was wir nicht wussten, dass die Gerüchte schneller als die Menschen laufen. Als wir in die Synagoge ankamen, wussten die Leute dort schon Bescheid, dass wir an Jesus glauben. Und der Landesrabbiner, der damalige Landesrabbiner, den Namen möchte ich jetzt nicht öffentlich erwähnen, aber Sie wissen, wer das war, hat mich samt meiner Familie aus der Synagoge herausgeschmissen. Aber ich muss Ihnen zugeben, das war die einzige Konfrontation mit den orthodoxen Juden seit dieser Zeit. Gut, er hat viele Sachen in den Medien geschrieben über mich und so weiter, aber das hängt viel von Person ab. Interessanterweise damals, als wir aus der Synagoge herausgeschmissen wurden, waren auch meine Schwiegereltern dabei. Sie glaubten damals nicht an Jesus. Das heißt, sie sind umsonst gelitten worden. Und ein Jahr später kamen sie zum Glauben an Jesus während des Prochrist 93. Ich weiß nicht, ob das die Auswirkung war von dieser Sache, keine Ahnung. Ja. Aber ja, solche Zusammenhänge sind interessant. Nein. Ich erlebe viel mehr Widerstand von der christlichen Seite. Und das tut weh. Das tut weh, das muss ich zugeben, ja. Es ist so, wir können nicht pauschal über die Juden sprechen. Das ist der Fehler, den wir immer wieder machen. Zum Beispiel, ich lese in manchen Publikationen, die Juden zur Zeit Jesu dachten so, oder das Judentum zur Zeit Jesu war so. Das ist ja total falsch. Total falsch. Wie im biblischen, so auch im akademischen Sinne. Warum? Zur Zeit Jesu gab es kein Judentum. Es gab, wie soll ich plural nennen, Judentums vielleicht, oder? Oder Judentumen, keine Ahnung. Also mehrere Judentums, ja. Wir kennen mindestens 6 Gruppen, ja. Die Sadduzäer, die Pharisäer, die Zeloten, die Sikarien, die Menschen von Qumran. Und es gab noch Untergruppen unter diesen Menschen, ja. Das heißt, alle diese Leute haben unterschiedliche Messias-Erwartungen und unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Also es gab kein einheitliches Judentum. Genauso heute. Deswegen kann ich nicht sprechen über die Juden. Ich sage Ihnen vielleicht ein paar Beispiele. Die Situation der messianischen Juden in Israel ist im Großen und Ganzen positiv und gut. Während des letzten 2 Krieges, also Libanonkrieg und Gazakrieg, haben die messianischen Gemeinden dreifach zugenommen. Die Leute suchen nach den Antworten. Die Leute suchen nach der Wahrheit und sie kommen in die Gemeinden. Die Anfeindungen von der Seite der orthodoxen Juden, ja, aber Einzelfälle. Zum Beispiel die Gemeinde in Arad. Es gibt in Arad 2 kleine messianischen Gemeinden. Sie wurden durch die Jahre verfolgt von einer ultraorthodoxen Gruppe. Wirklich total. Ja, die Leute haben von den Häusern demonstriert und die Kinder beschimpft. Es war alles sehr schlecht. Wir haben lange gebetet für diese Situation. Vor einem halben Jahr ist ein Bürgermeister dort gewechselt worden, kam ein neuer Bürgermeister. Der Bürgermeister ist gar nicht fromm, der ist ein säkularer Mensch, aber ein guter Mensch. Und er hat gesagt, es gibt ein Ende für diese Verfolgung. Es gibt nie mehr die messianischen Gemeinden in meiner Stadt verfolgt. Sie haben jetzt die besten Karten dort, obwohl der Mensch nicht gläubig ist. Wir beten, dass er zum Glauben kommt. Auf der anderen Seite, zum Beispiel in Tel Aviv oder in Beersheba, gehen meine Freunde ganz offen auf die Straßen und sprechen mit Menschen über Jesus. Sie geben die Traktaten. Sie können das hier alles nachlesen. Zum Beispiel der Andy Ball, der Bibelladen in Tel Aviv leitet, schreibt immer wieder von den wunderbaren Begegnungen mit Menschen, mit den Ausländern, mit Israelis dort in Tel Aviv. Also es kommt darauf an, wo man lebt. In Jerusalem ist natürlich die Situation sehr angespannt wegen den Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg, die Moslems und so weiter. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Aber im Großen und Ganzen genießen die messianischen Juden in Israel eine gewisse Freiheit. Fragen? Nichts mehr. Gerne.
Und jetzt hier noch was sagen. Die Gemeinde Schma Israel, haben Sie anfangs gesagt, hat visioniert.
Ja.
Wie das, was das jetzt ist? Oder wie das?
Ich habe die Gemeinde seit 17 Jahren geleitet. Und wir sind immer weniger und weniger geworden. Die Gemeinde ist geschrumpft aus ein Dutzend ältere Personen. Und es gab kaum eine Perspektive. Und ich kam zusammen mit dem Pastor der anderen messianischen Gemeinde und wir haben gemeinsam gebetet, nachgedacht und ich habe gesagt, es wäre viel effektiver, wenn unsere Leute in diese Gemeinde gehen und dort mit ihren Gaben dienen. Ich darf auch als ganz normaler Mitglied der Gemeinde dort dienen. Und für mich persönlich war das einfach eine neue Phase in meinem Leben. Wissen Sie, im nächsten Frühling kommt ein neues Buch von mir im Hensler Verlag. Und dieses Buch war ein Projekt, das Gott mir schon seit 10 Jahren auf das Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Auditorium mal erzählt habe oder nicht. Das hat angefangen vor 10 Jahren in meinem Leben, die Begegnungen mit den Holocaust-überlebenden Juden auf einer Seite und mit der Deutsche in der zweiten und dritten Generation, die unter dem Last der Vergangenheit leiden. Ich habe diese Begegnungen nicht ausgesucht. Sie kamen häufiger und häufiger und dann habe ich irgendwann angefangen, das alles aufzuschreiben. Das war ziemlich schwer für mich, die ganze Sache, weil ich selber auch einen Anteil daran habe und meine Familie wurde in einem Konzentrationslager umgebracht. Also das war wirklich schwierig. Und irgendwann hat Gott mir auf das Herz gelegt, ein Buch darüber zu schreiben. Und das war immer, ich habe gesagt, Herr, was für ein Buch, ich muss die Gemeinde leiten, ich muss Seelsorge machen, ich muss Vorträge für EDI machen, ich muss Jugendfreizeiten leiten, ach, du kennst das auch. Also es war ziemlich viel. Und diese Fusion der Gemeinden, dass unsere Gemeinde jetzt in der Gemeinde von Adon Yeshua eingegliedert ist, ist eine Art Befreiung für mich, muss ich sagen. Weil der Herr mir jetzt die ganz andere Türe aufgemacht hat. Es gibt gewisse Phasen im Leben, wenn ein Dienst zu Ende geht und beginnt etwas Neues. Das war keine leichte Zeit für mich, dieses letzte Jahr. Ich musste damit viel kämpfen, ich musste mit Gott auch viel darüber reden, aber ich habe gedacht, ich denke, ich habe viel gelernt. Ja. Nein, es gibt keine Gemeinde Schma Israel. Die Gemeinde heißt Adon Yeshua.
Wo wir in Stuttgart.
In Stuttgart, Münster. Das ist eine große, lebendige Gemeinde, wo beim Gottesdienst auch sehr viele Deutsche dabei sind. Der Gottesdienst läuft jeden Sabbat auf 2 Sprachen. Und ich sehe mit Staunen, wie Deutsche und Juden in deiner Gemeinde zusammenleben. Das ist das, was mir gefehlt hat in meiner Gemeinde, ja. Und hier können wir das genießen, und ich denke, das ist ja ein Zeichen für die Zukunft. Ein Zeichen für die Zukunft, wo wir wirklich unsere Einheit diesem Welt präsentieren können. Das finde ich ganz toll. Ja, jetzt habe ich, ja. Danke, eine sehr gute Frage. Ich bin kein typisches Beispiel. Ich bin nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, und die 99% von Juden, die dort gelebt haben, waren atheistisch geprägt. Wir waren total säkular. 70 Jahre Kommunismus ging an uns nicht vorbei. Wir wussten schon, dass wir Juden sind. Das stand in unserem Personalausweis aufgeschrieben. Aber das war das Einzige, was uns mit Judentum verbunden hat. Wir wussten nicht Bescheid über unser Gott, über die Bibel und so weiter. Das alles habe ich durch Jesus bekommen. Durch meinen Glauben an Jesus bin ich zurück zu meinen jüdischen Wurzeln. Je mehr ich die Bibel gelesen habe, je mehr ich das Neue Testament gelesen habe, desto mehr musste ich feststellen, dass es ein durchaus jüdisches Buch von Juden zu den Juden in der ersten Reihe geschrieben. Und jetzt zu Ihrer Frage. Die meisten messianischen Juden feiern biblische Feste. Ich nenne diese Feste nicht jüdische, spezifisch jüdische, weil Gott das klar seinem Volk gegeben hat, aber diese Feste sind voll prophetische Erfüllung von Jesus. Und ich denke, das ist ja überhaupt nicht verkehrt, wenn die Christen mindestens diese Feste kennenlernen. Wir feiern alle biblische Feste, wie gesagt, angefangen von Passafest, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot und auch außerbiblische Feste, die Chanukka-Fest, habe ich hier eine gute Schrift über Chanukka auf meinem Tisch für euch, ja genau, das Purim-Fest und so weiter. Wir feiern nicht Weihnachten und Ostern. Jetzt wird kritisch, ja. Ich erkläre warum. Zum einen feiern wir die Auferstehung Jesu am 14. des Monats Nisan. Kennt jemand dieses Datum? 14. des jüdischen Monats Nisan? Das ist das Datum für das jüdische Passafest. Im Jahre 325, unsere Zeitrechnung, kam ein christliches Konzil in Nicäa unter der Leitung von Kaiser Konstantin, und einer der Beschlüsse von diesem Konzil war: Wir müssen das Datum von Passafest ändern. Also in der Bibel ist das Datum fest vorgegeben. 14. des Monats Nisan, das kann man für europäische Kalender immer ausrechnen. Und jetzt wurde der Termin auf eine Woche verschoben. Versuchen Sie zu erraten, aus welchem Grund. Haben Sie eine Idee dafür? Warum wollten Christen den Termin verschieben? Um nicht mit den Juden zusammen zu feiern. Das war der einzige Grund. Wir möchten mit diesen Gottesmördern nichts zu tun haben. Deswegen verlegen wir den Termin. Für uns Juden ist das nicht akzeptabel. Deswegen feiern wir die Auferstehung Jesu gerade an dem Tag, wo das Passafest ist. Der ist der Erfüllung von diesem Passafest. Und wir finden das sehr authentisch. Weihnachten, von mir aus kein biblisches Fest. Ich sehe nichts Schlechtes, wenn die Menschen Weihnachten feiern. Überhaupt nichts Schlechtes. Persönlich bin ich überzeugt, dass Jesus nicht im Winter geboren wurde. Kann ich Ihnen auch von der Schrift sehr schnell beweisen. Und auch nicht nur von der Schrift. Im Winter, wenn Sie im Winter in Israel sind, dann sehen Sie keine Hirten auf den Feldern. Da gibt es nichts zum Essen für die Tiere. Ja? Deswegen glaube ich, dass Jesus, und prophetisch von den Festen, bin ich überzeugt, dass Jesus im Herbst geboren wurde. Da habe ich meine eigenen Vorstellungen. Warum? Können wir vielleicht später darüber reden. So sind die Feste. Vielleicht noch eine ganz kleine Notiz dazu. Sehr wenige von euch wissen, dass zu diesen beiden Festen, ausgerechnet Weihnachten und Ostern, gab es die größte jüdische Pogromen in Osteuropa. Was haben die Christen damals gemacht? Sie haben die Juden in ihren Gebetshäusern eingesperrt, die Häuser angezündet und selber gingen sie um die Häuser herum und sangen die christliche Hymnen. Das ist ja perverseste, was ich mir vorstellen kann. Ja? Klar, das sind schon ein paar hundert Jahre her, aber wissen Sie, das steckt nun in dem genetischen jüdischen Bewusstsein. Das geht von der Generation zu Generation. Und wir wollen den jüdischen Menschen keine Stolpersteine auf ihrem Weg zu Jesus legen. Sonst wäre es ziemlich schwer. Ich hoffe, Sie verstehen meine Gründe. Aber Sie dürfen gerne Weihnachten feiern. Ich habe es nicht gesagt, dass es schlecht ist. Wissen Sie, für die Juden ist es gar nicht typisch, Geburtstage zu feiern überhaupt. Wenn Sie in der Bibel lesen, Sie lesen, dass die Geburtstage feierten nur die schlechten Juden, zum Beispiel Herodes. Der feierte seinen Geburtstag, der wurde später ganz schnell gestorben nach seinem Geburtstag. Die Sache ist die, ich kann Ihnen das sagen, warum. Es gibt ein schönes Buch, ein schönes jüdisches Buch. Das schönste jüdische Buch ist die Bibel und das zweitschönste jüdische Buch ist der Talmud. Haben Sie was vom Talmud gehört? Aber keiner hat gelesen, oder? Es gibt im Talmud viele interessante Geschichten. Und eine Geschichte erzählt etwas über Geburtstage. Zwei Schiffe stehen in einem Hafen. Ein Schiff geht auf seine Reise und viele Leute klatschen und begrüßen diesen Schiff. Und der andere Schiff kommt aus langer Reise zurück in den Hafen. Und er wird von sehr wenigen begrüßt. Und der weise Mann, ein Rabbiner, sagt zu dem anderen: Schau mal, wie die Menschen falsch legen. Das Schiff, der auf seine Reise geht, keiner weiß Bescheid, was mit ihm passieren wird. Es kann alles sein. Er kann in einem Sturm kommen, die Leute können umkommen, er kann von seinem Weg irgendwo abweichen und so. Und das Schiff, der im Hafen angekommen ist, es ist schon da. Er ist am Ziel angekommen. So ist es auch mit den Juden. Die Juden feiern weniger Geburtstage, sondern sie feiern die Todestage von den Menschen. Und sie sagen, wenn ein Kind geboren wird, keiner weiß, welchen Weg er gehen kann. Er kann auch gottlos sein. Das ist das Schlimmste für die jüdischen Menschen. Und wenn der Mensch gestorben ist, er kam in seinen Hafen. Er kam zu seinem Ziel. Gut, wenn die Menschen zu einem guten Ziel kommen. Ja. Genau. So ist die jüdische Weltanschauung. Andi? Ja, glaub. Ich weiß, ich habe es schon euch übermüdet. Ja, ich lade dich nach vorne ein. Du machst richtig den Schluss jetzt.